Der größere Teil ist tatsächlich sehr, sehr brandlastig. Mhm. Also wirklich zu gucken, wo wollen wir hin und für was wollen wir stehen, was wollen wir nach außen gucken. Wir schießen mit Kanonen auf Spatzen und wir hoffen, den Spatz zu treffen.
Genau.
Also weil wir es einfach müssen, weil wir halt nicht spezifisch targeten können.
Mhm. Und wir beide wissen, mittlerweile entscheiden eben viel mehr die Algorithmen,
ja,
was ausgespielt wird. Und du hast es gesagt, authentisch sein. Und wer kann Authentizität besser rüberbringen als die Leute, die tagtäglich mit dem bei uns Kunden, bei euch Patienten,
ja,
zu tun haben?
Arzt geht nur über Vertrauen. Ja. Und ich glaube, das ist da der Punkt, wo wir einfach mit den Füchsen einen super, super wertvollen Partner haben, der auch unsere Werte mit vertritt. Aber am Ende funktioniert in unserem Setting Performance nicht ohne Brand.
Herzlich willkommen beim Fitbikes Podcast Mission Local Hero. Heute haben wir einen besonderen Gast. Flo Mundle ist hier von den AVI Hausarztpraxen. Wir haben ganz, ganz viel gesprochen über das Marketing von AVI, wie man mit akuten Fällen umgeht, wie das Thema Vorsorge behandelt wird. Wir sind auf die Kanäle eingegangen, das Thema Branding, das Thema Performance Marketing, wie hole ich die Leute am besten ab. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, Stichwort Terminbuchung, aber allen voran Stichwort Vertrauen. All das werdet ihr in der nächsten Stunde hören und ich sag viel Spaß. Herzlich willkommen, Florian Mundle von AVI Hausarztpraxen oder AVI Medical. Herzlich willkommen hier beim Local Hero Podcast. Lieber Flo, ein paar Worte zu dir vielleicht aus deiner Perspektive. Wer bist du, was machst du?
Hi Mike, also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Das ist auch Premiere für mich, mein erster Podcast. Ich bin mal gespannt, wie ich mich so schlage.
Wie immer.
Wie immer, ja.
Gut, natürlich.
ja, zu mir. Du hast schon gesagt, ich bin von AVI. Wir betreiben Hausarztpraxen in großen deutschen Städten. Wir sind jetzt insgesamt bei 25 Praxen, die wir betreiben. Zu mir selber, ich bin seit sehr, sehr langer Zeit im Marketing. Ich mache auch bei AVI verantworte das gesamte Marketing dort. Für alle unsere Praxen. Wir kennen uns ja von Naoki noch damals, wo genau. Ich auch sehr, sehr lange auf Agenturseite war und ich glaube, da so das meiste über Marketing, Digital-Marketing gelernt habe. Und bin dann von Agentur in Startup gerutscht irgendwie. Also ich komme aus dieser verrückten Welt nicht raus.
Ja. Da musst du mich echt noch abholen, weil genau 2017 bis 2019 habe ich extra noch mal recherchiert, waren wir beide Kollegen bei Naoki damals.
Warst du schon 2017 da?
Ich bin 2017 gekommen tatsächlich.
Ja. Krass.
Genau. Okay. Meine Aufgabe war ja eher Business Development, New Business, Neukunden akquirieren. Du startest da, hast ein Affiliate Marketing, Performance Marketing Background und bist dann als Director Key Account Management und später auch Sales, glaube ich.
Ja, ich war bei Naoki, war ich so irgendwie alles. Ich glaube, deswegen war ich auch so lange da. Genau. Weil ich irgendwie da so recht viel mitnehmen konnte, auch für mich. Ich dachte immer, ich hatte dich irgendwie verortet die ganze Zeit so, du warst auch so am Ende, Ende meiner Naoki-Zeit da, aber ich bin nämlich 2016 zu Naoki gekommen.
Ich glaube, mein Spirit hat noch nachgehallt. Das kann sehr gut sein.
Nee, ich war 2016 dann 7 Jahre bei Naoki tatsächlich, bis krass. 2021. Oder war es 2021? Ich glaube 2021. Und bin von da aus dann erstmal, also ich wollte dann einfach auch aus diesem Agenturbusiness irgendwie raus. Das Ziel war schon in Richtung auch Unternehmen zu gehen, Unternehmensseite zu wechseln. Und bin dann von da aber irgendwie in einen Inkubator gekommen und habe dann da am Ende für mehrere Startups das Marketing verantwortet. War also wieder irgendwo zwar intern, aber doch so eine Agenturrolle. Das habe ich dann auch nochmal zwei Jahre lang gemacht für verschiedenste Startups und dann jetzt seit knapp über einem Jahr, also Februar 2025, bin ich jetzt bei AVI und verantworte dort das Marketing.
Genau, super. Zu AVI kommen wir nämlich gleich und da ans Publikum. Flo wird uns gleich erklären, was AVI macht an der Oberfläche. Es handelt sich um Haushaltspraxen und entsprechend ist es auch wichtig für unser Format, nämlich Mission Local Hero. Und vor allem das Angenehme ist jetzt heute mit dir das Thema Gesundheit, das Thema Hausarztpraxen geht allen von uns etwas an. Und wie Flo in seiner Rolle als Marketing-Lead dort agiert, welche vielleicht auch regulatorischen Gegebenheiten gibt es dort, wie funktioniert heutzutage eine Hausarztpraxis, weil ihr ja auch klar mit dem Claim die moderne Hausarztpraxis rausgeht, was verbirgt sich dahinter? Das lernen wir gleich alles kennen. Bevor wir allerdings einen Deep Dive machen in die Welt der Hausarztpraxen und der Healthcare-Thematik, ich mache ganz gern zu Beginn immer eine kurze Schnellfragerunde in Form vom Entweder-Oder, um ein bisschen in den Flow zu kommen. bei uns ist nichts gescriptet, also Flo, ich bin jetzt gespannt auf deine Antwort.
Das kommt jetzt auch total unerwartet.
Kann nur nach hinten losgehen, gut. Fünf Entweder-Oder-Fragen, wir beginnen mit Frage Nummer 1. Stadtleben oder Landarztromantik?
Boah, hey, da triffst du mich ja gleich, weil irgendwo beides in meinem Herz schlägt. Auf der einen Seite die Berge, auf der anderen Seite aber auch das Stadtleben. Wenn du mich jetzt knallhart darauf festnageln würdest, dann würde ich sagen, Stadtleben mit der Einschränkung, aber nur München, weil da habe ich zumindest einen englischen Garten und die Isar.
Okay, valide Antwort, sehr gut. Ich glaube, der nächsten Frage musst du vielleicht noch ein bisschen Kontext geben. Füchse Berlin oder FC Bayern?
Also, als AVI muss ich jetzt natürlich sagen, Füchse Berlin, ne? Ich glaube, so der Kontext, den du meinst, ist ja, dass wir als AVI auch im Sponsoring aktiv sind und da unter anderem als Partner der Füchse Berlin unterwegs sind. Aber privat schlägt mein Herz ganz klar für den FC Bayern.
Sehr gut, das wollte ich hören. Ich schlage die Brücke ins Marketing. Google-Bewertung oder persönliche Empfehlung?
Persönliche Empfehlung. Mhm.
Folgefrage. AI Recommendation oder persönliche Empfehlung?
Persönliche Empfehlung.
Mhm. Okay, spannend. Kommen wir vielleicht später noch dazu. Die nächste Frage, die habe ich auch letztes Mal schon gestellt und ich hasse sie. Branding oder Performance Marketing?
Branding.
Okay, das kommt schnell.
Ja, das
kommt. Oh, trotz Performance Marketing Background von dir?
Trotz Performance Marketing Background, aber ich, also warum das so schnell kommt, ist tatsächlich in dem Setting, in dem ich mich bewege, also so Healthcare, Hausarztpraxen, Performance Marketing ist nur ein sehr, sehr kleiner Teil dessen, vor allem in unserem aktuellen Umfeld und die Herausforderungen, die wir haben, weil ich einfach auch da festgestellt habe, um nicht gleich wieder zu ausschweifen, ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf, aber am Ende funktioniert in unserem Setting Performance nicht ohne Brand.
Ja. Mhm. Das greifen wir später definitiv nochmal auf. Und last but not least, jetzt geht's nochmal ein bisschen ins Private, weil wir natürlich privat ein bisschen verbandelt sind, in deine Sportambitionen, Marathon oder Sprint?
Marathon. Ganz klar.
Okay. Du trainierst auch eifrig und erzähl mal von deinen Folgen. Erfolgen.
Von meinen Erfolgen. Also ja, tatsächlich, es steht jetzt gerade kein Marathon an. Ich bin aber auch schon den einen oder anderen habe ich schon absolviert. Ich muss kurz überlegen. Frankfurt, zweimal München, Berlin und ja, das waren, glaube ich, so die klassischen Marathons. Ansonsten auch Halbmarathons und im Sommer geht es dann auch wieder in die Berge. Mhm. Jetzt in 2 Wochen steht tatsächlich Innsbruck Trail Festival vor der Haustür. Genau, da freue ich mich sehr drauf. Ist immer ein ganz guter, schöner Ausgleich, ob vor der Arbeit oder nach der Arbeit einfach dann nochmal rauskommen, Sport. Und ich habe da einfach das Laufen für mich entdeckt und irgendwie ging es dann immer höher, weiter, schneller. Ich habe auch so ein kleines privates Projekt, das ich so nebenbei, neben diesen ganzen klassischen Läufen mache. Ich habe mir vorgenommen, so die 3 größten Seen Bayerns zu umrunden, laufend. Cool. Ja. 2 habe ich schon.
Cool.
Chiemsee und Ammersee sind schon erledigt. Es fehlt noch der Starnberger See.
Ich wollte gerade sagen, ja, Starnberger See fehlt.
Starnberger ist ein bisschen größer als der Ammersee.
Ammersee, ja. Ja,
aber auch nicht viel.
Ja, spannend. Super cool. Top. ja, wunderbar. Eine Frage noch davor. Spielt grundsätzlich das Thema Fahrrad oder E-Bike in deinem Leben eigentlich eine Rolle?
Also E-Bike jetzt direkt nicht. Tatsächlich Fahrrad ja. In meinem Kopf ganz viel. der Hintergrund ist, dass so ich halt auch festgestellt, ich werde nicht jünger und mein Laufpensum führt schon immer mal wieder zu gewissen kleinen Wehwehchen, die dann sich auch mal zu größeren Wehwehchen entwickeln können, wenn man nicht aufpasst. Und da wäre halt so ein ein Ausdauersport-Ausgleich zwischenzeitlich mal ganz gut und deswegen schwebt bei mir immer wieder in meinem Kopf so das Thema Rennrad. Aber ich habe so ein bisschen die Sorge, weil ich mich kenne und ich bin dann ambitioniert, dass das recht schnell auch eskaliert. Und wenn man dann schon läuft und Fahrrad fährt, dann ist halt so ein Triathlon auch nicht weit weg, ne?
Und allerdings.
Und da weiß ich nicht, wo ich das zeitlich unterbekommen soll.
Ich kenne da auch einen Fahrradladen, den ich dir empfehlen würde für die Thematik.
Echt, sag mal.
super. Nee, geil. Du hältst dich fit. Perfekter Übergang, besser geht's gar nicht. Wir gehen Richtung Gesundheit und dein auch beruflichen Ambitionen, selbstverständlich. Die AWI Hausarztpraxen, Flo. Erzähl uns mal ein bisschen, was macht ihr konkret und vor allen Dingen, was unterscheidet euch zu den wahrscheinlich uns allseits bekannten Hausarztpraxen? Was macht ihr anders?
Ja, also mal generell zu AWI. Wie du schon gesagt hast, wir haben ganz, ganz klassische Hausarztpraxen. Das sind auch alles AWI eigene Hausarztpraxen. Also wir fahren kein Franchise-Modell oder ähnliches, sondern wir eröffnen die Praxen. Auch alle MitarbeiterInnen bei uns sind AWI-Angestellte. Also wir haben nicht Themen, dass wir Praxen übernehmen mit bestehenden Ärztinnen oder Teams, die wir dann quasi auf unser System setzen, sondern wir betreiben von vorne bis hinten diese Hausarztpraxen eigenständig. Wir haben Stand jetzt 25 Praxen in Deutschland verteilt, verteilt auf aktuell 6 Großstädte, Stuttgart, Düsseldorf, Köln, München, Hamburg und Berlin.
In welchem Zeitraum habt ihr die jetzt aufgebaut?
Wir sind gestartet 2019. Krass. Wir sind natürlich jetzt vor allem in den letzten Jahren sehr, sehr stark auch gewachsen. Wir haben jetzt Anfang diesen Jahres 2 neue Praxen in Berlin aufgemacht. Ende letzten Jahres haben wir Köln-Düsseldorf quasi mit 9 Städten auch gestartet und damit auch ein neues Bundesland, was immer wieder zu auch neuen spannenden Herausforderungen führt, weil es überall andere Regularien gibt, die man beachten muss, vor allem bei einer Eröffnung von einer Praxis. Genau. Generell, was unterscheidet uns von anderen Hausarztpraxen?
Sorry, ja. Muss ich einmal noch mal kurz rein. Das waren jetzt nur Metropolregionen eigentlich, in denen ihr unterwegs seid. Genau. Ist da in Planung auch eher Richtung ländlichere Gefilde vorzudringen oder ist AWI für die Großstadt gemacht?
Also ich sag mal so. Generell ist die Urbanisierung ja auch definitiv ein Thema. Das heißt, wir fokussieren uns aktuell sehr, sehr stark auf die Großstädte, auch um am Ende des Tages das System auch zu etablieren und dort weiterzuentwickeln. Es ist auch so, dass in den Städten die hausärztliche Versorgungslage immer schlechter wird. Und ein ganz großer Punkt ist natürlich auch medizinisches Personal, das wir natürlich auch für unser Wachstum brauchen, für die Praxen brauchen. Also wir brauchen die Ärztinnen, MedizinerInnen etc. Und da ist es auch einfach so, dass da in den, also das haben wir auch in vielen Gesprächen einfach festgestellt, die Bereitschaft, sich zu binden an ländliche Regionen, ist einfach ein Thema, vor allem in jungen Jahren. Wir haben viele unserer medizinischen MitarbeiterInnen sind auch noch sehr, sehr jung, kommen teilweise direkt aus dem Krankenhaus, sind quasi fertig ausgebildet und wollen dann die ersten Schritte in der Hausarztpraxis machen. Und da ist es natürlich dann für uns auch vom Personal auch nochmal besser, die erstmal in den Städten zu haben. Genau, deswegen ist jetzt auch der Fokus in Richtung Städte und es, ich sag mal so, die Erwartungshaltung, wo die Reise da auch so ein bisschen hingeht, ist tendenziell, dass es eher die Praxen auch langfristig in größeren urbanen Gegenden geben wird. Und so die ganz klassische ländliche Versorgung sind ja jetzt die Prognosen schon richtig schlecht und die sehen auch nicht besser aus für die kommenden Perioden. Und da ist es ganz klar so, dass wir eher davon ausgehen, dass da sehr, sehr viel über Telemedizin und KI langfristig gelöst wird. Und für größere Themen ist es dann wahrscheinlich der Punkt, wo man dann in die in das nächstgrößere Zentrum, in die nächstgrößere Stadt einfach fahren muss, um sich vor Ort behandeln zu lassen.
Was passiert denn da aktuell? Für uns da mal wirklich auch Eigeninteresse irgendwo. Was passiert in eurer Branche, in unserem Sektor, Gesundheitssektor, da gerade strukturell, da ist ja auch ordentlich Umbruch irgendwo. Du hast jetzt schon diese ländliche und urbane, diese Unterschiede und auch Problematiken. Gibt es da eine Lösung? Seid ihr vielleicht auch Teil dieser Lösung mit AVI und eurem Konzept?
Also ja, wir sind definitiv Teil der Lösung und ich würde uns da sogar als Vorreiter sehen, weil unser ganz klares Ziel ist, dass wir die medizinische Versorgung demokratisieren wollen. Wir haben immer wieder die Diskussion, dass Privatpatienten bevorzugt werden von Praxen, was die Terminvergabe angeht. Ich glaube, das Problem ist jeder, der gesetzlich versichert ist, schon mal gestoßen, dass man einfach keine Termine bekommt, dass man einen Termin buchen will, dass die Frage gestellt wird, wie sind sie versichert? Und ab dem Moment, wo man sagt, ich bin gesetzlich versichert, verschwinden plötzlich wie durch Geisterhand Termine. Und dem wollen wir halt entschieden entgegentreten. Deswegen ist es bei uns so, dass wir keine Unterscheidung machen zwischen den Versicherungen, sondern das ist auch ein Thema bei uns, wenn man einen Termin bucht, man wird nicht danach gefragt werden, welche Versicherung man hat, weil wir da, das ist uns schlicht und einfach egal, wir wollen jeden Patienten gleich behandeln.
Ist ja schon mal auch erfahrungsgemäß ein gravierender Unterschied, weil diese Frage, die ist uns allen, glaube ich, sehr, sehr oft begegnet, wie sie versichert sind. Also das kann der Facharzt sein, das kann aber genauso gut der Hausarzt sein.
Ja, genau. Okay. Und da wollen wir definitiv. Und dann weiter ist natürlich auch so eine gesellschaftliche Entwicklung. Es wird internationaler, die Gesellschaft wird internationaler. Und da auch Hürden abbauen in Richtung Herkunft und Sprache, ganz klar. Also wir haben als Standardsprache immer Englisch, also Deutsch und Englisch. In den Praxen auch. Also das ist das Minimum, was wir anbieten wollen, dass wir zumindest zweisprachig behandeln können. Das wird man auch sehen. Wir haben alle Materialien, sei es angefangen bei der Homepage bis hin zu Handouts, Flyern in den Praxen, immer in Deutsch und Englisch. Wenn wir Praxen haben, wo wir wissen, dass es noch eine starke andere sprachliche Gruppe gibt, die dort vertreten ist, beispielsweise München Hauptbahnhof, haben wir sehr viel türkischsprachige PatientInnen, dann erstellen wir da sogar auch die Materialien in dann entsprechend der Sprache. Also jetzt für Hauptbahnhof haben wir Materialien dann auch auf Türkisch erstellt, einfach damit sich jeder Patient am Ende gleich behandelt fühlt, weil das ist das, wo wir auch hinwollen. Und auch viele unserer Ärztinnen sprechen einfach unterschiedliche Sprachen. Und dann ist es natürlich auch das, wo wir dann auch die Patienten entsprechend hinlotsen, wenn wir wissen, da ist Spanisch beispielsweise dann. Und das ist natürlich auch was, und du hast ja vorhin die Frage gestellt, ne, so sagst du, sag ich, was war's? Google My Business, Google-Bewertung oder Empfehlung. Ja. Und da ist es tatsächlich so, Empfehlung ist immer noch einer der Haupttreiber im Bereich der Hausarztpraxen, auch für uns.
Mhm. Du hast jetzt schon zwei gravierende Unterschiede genannt mit der Nicht-Unterscheidung zwischen Kassen und Privatpatienten plus jetzt eben diese Bedingung der mehrsprachigen Gegebenheiten, also vor allem mit Englisch, aber auch einiges darüber hinaus. Was macht ihr noch anders?
Also generell, was das ganze Thema Digitalisierung angeht, sind wir, glaube ich, definitiv viel, viel weiter als viele, ich sag mal, alteingesessene Hausarztpraxen. Wir haben ein komplett eigenes Ökosystem. Das fängt an bei unserer eigenen App. Für die Patientinnen zur Terminbuchung, Nachrichten, Chat mit der Praxis. Dann auch das Thema Befunde, Laborergebnisse kriegst du alles digital über die App, nicht mehr via Papier. Mhm. Und dem angeschlossen ist dann natürlich auf der anderen Seite das ganze Praxisverwaltungssystem, auf der anderen Seite für die Praxis mit, ich sag mal, Lab-Dashboards beispielsweise, wo dann der Arzt für den Patienten sofort in der Übersicht hat, was sind so die letzten Laborergebnisse, was ist so medizinische Historie, weil das ist ja auch was in einem Hausarzt-Setting immer zusammenlaufen sollte in der optimalen Welt, dass der Hausarzt so ein bisschen der Guide und Lotse im Gesundheitssystem ist, das ja auch immer komplexer wird. Und um das einfacher zu machen, ich glaube am Ende, jeder kennt so ein bisschen so ein Trello-Board, das habe ich mal gesehen. Für unsere medizinischen MitarbeiterInnen am Empfang zum Beispiel, die können auch über so eine Art Trello-Board, das sieht ähnlich aus, deswegen sage ich es, weil es, ich glaube, dann so einfacher zu visualisieren ist, sehen, wo ein Patient gerade ist. Also ist der gerade im Wartezimmer, ist der im Behandlungszimmer 1, 2, 3, 4, ist der gerade im Labor, die dann entsprechend rumschieben, damit auch Aufgaben vergeben, abhaken. Wir haben dann auch da drin sogar integriert einen Alert, wenn man sieht, dass ein Patient sich sehr lange in einem Status aufhält, dass man informiert wird, zu wissen, der sitzt vielleicht schon jetzt 10 Minuten im Wartezimmer, da sollten wir mal reingucken, warum das so ist, warum der noch nicht im Behandlungszimmer ist. Ich glaube, da machen wir schon sehr, sehr viel unterschiedlich zu bestehenden Hausarztpraxen, was dann am Ende der oder die Patientin auch merkt. Und dann kommen natürlich unterstützende Systeme für die Behandlung der PatientInnen, wo wir die Ärzte unterstützen, dass wir einfach es ihnen recht einfach machen, Behandlungen zu dokumentieren mit einfach via Klick, nicht mehr Sachen händisch eingeben müssen. Dann natürlich auch vorausgesetzt der Datenschutzeinwilligung des Patienten, dass wir die Gespräche aufzeichnen und mit KI dann entsprechend das Ergebnis schon für den Arzt oder die Ärztin zusammenfassen.
Das übrigens auch. Wir hatten das Thema im Vorgespräch auch schon. Also das ist ja wirklich geil und eine Mega-Entlastung natürlich, wirklich intern für die Verwaltung oder auch für den Hausarzt an sich. Du meintest vorhin, dieser Split in Sachen Aufwand, zeitlicher Aufwand bei Ärzten ist tatsächlich in der alten Welt 50-50, 50% wirklich am Patienten und 50% dann Verwaltungsthemen.
Ja, richtig.
Wahnsinn.
Genau. Ja. Ja, und unser Ziel, also wir wollen natürlich auch auf der einen Seite natürlich so die Patienten gleich behandeln, aber auch am Ende dem Arzt die Zeit geben, sich dem Patienten auch zu widmen, weil das ist ja auch was glaube ich, jeder kennt, der schon mal in so einer Hausarztpraxis war, die ist dann an einem Montagmorgen proppenvoll und dann hast du am Ende recht wenig Zeit, tatsächlich wirklich dich auch komplett anzugucken und das ist natürlich dem geschuldet, dass viele Sachen dann noch manuell nachgearbeitet werden müssen und da wollen wir natürlich auch unser Personal so gut es geht unterstützen, dass sie da eben nicht aktiv dann noch in die Nacharbeitung gehen müssen und die Verwaltung zu 50% übernehmen, sondern dass sie wirklich wissen, ich kann mich hier voll und ganz auf den oder die Patientin fokussieren.
Ja. Super spannend. Ich würde dir ganz gerne noch ein paar Zahlen entlocken. Ich hatte eben gerade dieses Bild im Kopf, okay, ich buche mir meinen Termin. Im Übrigen diese Geschichte Terminbuchung auch digital anbieten, ja. Ist auch eine Gemeinsamkeit zwischen AVI und Fitbikes jetzt in dem Fall, weil wir eben auch konkret auf Termine beraten. Und dann hast du, wenn du dir ein Commitment gibst gegenüber einem Unternehmen, dass du dann und dann dort sein wirst, dann ist die Erwartungshaltung natürlich auch, wenn ich da bin, dann kümmert sich jemand um mich. Ist bei uns 1:1 dasselbe, weswegen wir wirklich höchsten Wert darauf legen, dass diese Wartezeit bis zur tatsächlichen Beratung oder Behandlung in eurem Fall natürlich möglichst gering ist. Gibt es da Zahlen? Trackt ihr das? Also Kunde kommt wirklich in die Praxis, muss dann ins Wartezimmer. Wartezimmer wird es wahrscheinlich schon noch geben. Wie lange hält er sich daran auf? Weil es ist ab einem gewissen Zeitpunkt natürlich auch frustrierend, wenn du dir deinen Termin buchst, deine privaten Kalender nach diesem Termin ausrichtest und dann wartest du eine Stunde im Wartezimmer.
Ja, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ne, also wir haben ja für die Praxen extra diesen Alert, dass sie eben sehen, wenn PatientInnen über einen gewissen Zeitraum im Wartezimmer sitzen oder auch im Labor sind, dass da einfach in den Praxen auch eine gewisse Awareness dann auch da ist. Das tracken wir auch, um das dann halt auch entsprechend nachzuverfolgen, um das Thema natürlich auch zu optimieren, weil ich sag auch immer, das ist so ein bisschen, ich komme ja sehr stark aus dem E-Commerce. Das waren ja auch so meine ersten Kontakte wirklich mit Healthcare, die ich jetzt im Marketing hatte. Und ich habe dann so lange überlegt, ne, was hindert die Leute eigentlich generell zum Arzt zu gehen? Ich glaube, wir werden nachher auch noch so über das Thema sprechen. Was ist so, was treibt die Leute marketingseitig in die Praxen? Da war dann für mich so ein bisschen, naja, am Ende deine Krankenkasse bezahlst du ja sowieso. Was hindert dich am Ende daran, in die Praxis zu gehen und zu sagen, ich buche mir jetzt meinen Termin, weil Vorsorge ist wichtig, ich mache meinen Vorsorgetermin. So, eine Jeans kaufe ich, das sind ein paar Klicks, dann die kostet 50 Euro, das ist recht schnell gemacht. Wenn du wahrscheinlich 80% der Leute fragst, was oder 100 Leute fragst, 80% können dir nicht im Detail sagen, wie viel sie im Monat für die Krankenkasse bezahlen, weil sie dann nicht genau wissen, was ist der Arbeitgeberanteil etc. Also ich glaube, da und so Sachen, die Geld kosten, sind recht easy. Da weiß ich, ich verdiene im Monat meine 2000 Euro, okay, das kann ich mir leisten, das nicht. Mhm. Und ich so, wenn ich aber das schon bezahlt habe, warum nutze ich es nicht? Und da ist ganz, ganz klar, glaube ich, so das Thema, du bezahlst am Ende, bei uns bezahlst du erstmal mit Zeit. Weil ein Arzttermin kostet dich immer Zeit. Du musst hinfahren, du bist vor Ort und du musst am Ende wieder heimfahren. Und diesen Zeitwert, den kann keiner beziffern, was in einem monetären Wert umrechnen. Und dementsprechend ist es, glaube ich, für viele einfach schwer zu sagen, ist es mir das wert, das jetzt zu machen? Weil du sagst, ich investiere jetzt eine Stunde, aber du hast keinen Gegenwert. Was kriege ich denn dafür raus? Ja. Es ist eine langfristige, du kriegst langfristige Gesundheit, aber was heißt das? Also lebe ich damit 5 Jahre länger, lebe ich damit 3 Jahre länger, weiß ich nicht, was ist, wenn ich morgen vom Auto überfahren werde.
Aus der Perspektive wirklich ist, und ist krass, das ist so aus der Perspektive habe ich es noch gar nicht beleuchtet irgendwo. Also erstens dieser monetäre Aspekt, wir bezahlen alle dafür, und zweitens aber auch dieser zeitliche Aspekt irgendwie.
Ja, und ich finde, der zeitliche Aspekt ist einfach nochmal extremer, weil du nicht weißt, ob du diese, also du überlegst ja, dann bekomme ich diese Zeit wieder zurück.
Ja.
Ja, natürlich nicht, weil Zeit kannst du nicht zurückbekommen. Aber wenn du jetzt natürlich überlegst, regelmäßig zur Vorsorge gehst, Hautkrebs-Screening, und es wird was entdeckt, was jetzt noch behandelbar ist, dann kriegst du natürlich Zeit zurück, weil du dann natürlich diese Jahre dann auch hinten raus länger lebst.
Ja. Und ich meine, die Angebote Richtung Vorsorge, die gibt's ja tatsächlich. Und da können wir uns in Deutschland auch super glücklich schätzen.
Oh,
da sind wir die absolute Speerspitze dahingehend. Verstehe. Wiederum perfekte Brücke für mich jetzt, um das Gespräch Richtung deine Rolle als Marketing-Lead oder Marketing-Leiter bei AVI zu setzen. Gehen wir mal vom Kunden Ich sag Kunden. Das ist schon mal das erste Fettnäpfchen, in das ich trete. Wir sprechen natürlich nicht vom Kunden. Aber bei uns in der Fahrradwelt ist es natürlich so, wir können nicht Kunden genug haben. Zumindest in der aktuellen Zeit. Ja, da buhlt ja natürlich jeder um den Kunden. Es findet auch eine Konsolidierung am Markt statt. Und wir tun unser Möglichstes, auch im Fitbikes-Marketing, die Kunden, also Vertrauen vorab zu schaffen und die Kunden in die Läden zu bringen. Das ist runtergebrochen mein Job.
Ja.
Wie ist dein Job?
Also er ist so zweiteilig. Also natürlich ist es auf der einen Seite auch ganz klar, PatientInnen in die Praxis zu bekommen. Und da ist also das Spannungsumfeld dann, wir haben akute Sachen versus wir wollen Leute reinbekommen für ihre Vorsorgethemen, die sie nicht wahrgenommen haben. Da ist auch ganz viel Erziehung dabei. Aber auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist so der größere Teil, ist tatsächlich sehr, sehr brandlastig. Mhm. Also wirklich zu gucken, wo wollen wir hin und für was wollen wir stehen, was wollen wir nach außen kommunizieren. Ich glaube, der größte Punkt, ich hatte ja vorhin auch gesagt, so das Performance-Marketing, wir machen Performance-Marketing, keine Frage, aber es ist nicht der größte Teil. Und ich glaube, wenn man sich darüber Gedanken macht, ist es recht simpel zu verstehen auch, warum. Performance-Marketing funktioniert für Leute, die akut krank sind. Also Herr Müller wacht morgens auf mit Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Grippesymptomen. Der braucht jetzt einen Termin. Ja. Das heißt, für den funktioniert Performance-Marketing, weil der eine ganz einfache Customer-Journey hat. Der wacht auf, sucht Google Arzttermin in meiner Nähe und dann bin ich da oder ich bin nicht da. Und wenn ich da bin, bucht er einen Termin, weil er bei uns einen Termin bekommt.
Mhm. Noch einen Schritt davor. Wie loyal sind mittlerweile Patienten gegenüber ihren bestehenden Hausärzten? Weil in der Regel ist es ja schon so, dass man einen Hausarzt hat. Oder liege ich da falsch? Zumindest
das sollte so sein.
Das ist jetzt rein subjektiv, genau. Aber oder herrscht eher mittlerweile die Mentalität, wer präsenter ist, zu dem gehe ich?
Also tatsächlich, vor allem bei den Jüngeren, würde ich jetzt mal sagen, da ist, das ist so dann wieder, wo wir dann am Ende bei der Education sind, da gibt es keine Loyalität. Das merken wir bei uns allein, dass wir Patienten haben, die sind heute in München in Hofstadt und ein Quartal später tauchen sie in Schwabing auf. Und ein Quartal später sind sie dann in unserer Praxis am Rotkreuzplatz. Also die springen schon bei uns zwischen den Praxen und den Ärztinnen hin und her, weil sie am Ende einfach, der Need ist ein kurzfristiger Termin. Ja. Bei uns ist dann noch der Vorteil, wenn du springst zwischen den Praxen, solange du dich innerhalb eines unseres Systems bewegst, haben trotzdem alle Ärztinnen bei uns die medizinische Historie. Das heißt, du hast da schon mal den Vorteil, dass da nichts verloren geht. Mhm. Aber ansonsten bei den Jüngeren ist da sehr, sehr wenig Loyalität da, weil die dieses Prinzip Hausarzt nicht verinnerlicht haben. Mhm. Bei den Älteren ist es tatsächlich so, dass da schon mehr Loyalität herrscht, weil da geht es dann auch nicht mehr nur um akute. Also ab einem gewissen Alter muss man auch sagen, spricht man natürlich dann auch über chronische Themen. Ja. Und da wird es dann für die natürlich umso wichtiger, dass es halt eine zentrale Anlaufstelle gibt, wo alles liegt.
Im besten Falle auch immer beim selben Arzt.
Genau, und weil die springen eher weniger, die wechseln dann wirklich nur, das bekommen wir halt in vielen Praxen mit, dass sagen Leute verzweifelt in die Praxis laufen und sagen, ich weiß nicht, wo ich hin soll, mein Hausarzt ist in Ruhestand gegangen, ich bin jetzt 70 Jahre alt, ich habe folgende Beschwerden, ich weiß nicht, ich brauche Hilfe. Mhm. Also das bekommen wir tatsächlich auch immer mehr mit. Ich habe es auch am eigenen Leib erlebt. Wir hatten mal eine Zeit lang, wenn wir Praxen auch aufgemacht haben, haben wir Tag der offenen Tür gemacht, auch um einfach Möglichkeiten zu geben für PatientInnen auch einfach mal reinzukommen, die Praxisräume sich anzugucken, weil bei uns geht auch ganz viel natürlich über Vertrauen. So, und wie schaffe ich Vertrauen? Die Leute müssen da sein, die müssen die Leute, die, und was ich halt festgestellt habe, dass sehr, sehr viele da waren mit genau diesem Bedarf. Mein Hausarzt hat gesagt, er geht in Ruhestand, der macht nur noch 3 Monate und niemand anders nimmt mich mehr. Wo wir schon wieder bei dem krass Thema Aussage. Sind. Ja, es ist ganz oft die Aussage, wir nehmen keine NeupatientInnen mehr auf. Das hat, glaube ich, wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört, der irgendwo bei einem Arzt angerufen hat und gesagt, nee, NeupatientInnen nicht, nur noch BestandspatientInnen. Dementsprechend, das ist tatsächlich was wir dann auch sehr, sehr stark mitbekommen. Und deswegen ist da ist die Loyalität stärker. In dem jungen Bereich, wo jetzt natürlich keine chronischen Erkrankungen da sind, wo du jetzt nicht den Need hast, zu sagen, ich brauche jemanden, der mich begleitet, da ist die Loyalität sehr gering. Und wenn ich da nicht präsent bin, dann falle ich hinten runter. Dazu kommt, dass natürlich auch das ganze Thema Telemedizin es für die auch viel, viel einfacher macht, wenn es nur um eine Krankschreibung geht. Viele verlassen dafür natürlich nicht mehr das Haus. Die buchen sich einfach einen Videotermin.
Spannend. Wir waren jetzt bei der Thematik akute Fälle. Da ist Performance Marketing so der Hebel. Da musst du präsent sein in deiner Zielgruppe. Lass uns gerne noch mal ein bisschen in das Thema Vorsorge eintauchen. Bei uns im Retail ist es so, wir triggern Bedürfnisse und generieren dadurch Termine, Frequenzen auf der Fläche. Ist es bei dir ebenfalls so oder geht es da mehr um prophylaktischen Ansätzen eigentlich? Also Thema Education, glaube ich, du hast es vorhin richtig genannt, dass man dauerhaft präsent ist und Vertrauen aufbaut und immer wieder so ein bisschen in die Wunde piekst und sagt, Vorsorge XY, du hättest Anspruch darauf, sagen wir mal so.
Ja, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Das ist am Ende, und das ist auch so ein bisschen die größte Herausforderung im Marketing, dass dieses Vorsorgethema irgendwo schon mal jeder gehört hat, aber keiner genauso weiß, was heißt das eigentlich, was steckt dahinter und was steht mir eigentlich auch als Patient auch zu bei meiner Kasse. Was bietet meine Krankenkasse eigentlich an Vorsorgeleistungen an? Und ich sag mal, der Standard ist ja die Vorsorgeuntersuchung ab 35 Jahre, die man alle 3 Jahre machen kann, von der Kasse bezahlt. Die Ziel dieser Untersuchung ist ganz klar zu identifizieren, welche Risikofaktoren hat ein Patient und um welche Risikofaktoren muss man sich kümmern. Also das fängt an bei Gewicht, Übergewicht, Blutdruck, Cholesterin, diese Werte, die natürlich da alle abgefragt werden, um dann zu sagen, wo kann ich jetzt gegensteuern, weil es ist ja auch so, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind mit die Haupttodesursachen auch in Deutschland. Und da kannst du sehr, sehr viel machen. Du sprichst
jetzt aber von diesem allgemeinen Checkup eigentlich, oder?
Genau.
Den habe ich auch gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das ich wurde wirklich aktiv kontaktiert, das weiß ich noch, und habe daraufhin dann gesagt, ey, macht super Sinn, mach mal direkt einen Termin.
Genau, das ist das, was wir auch machen. Ja. Aber viele haben das trotzdem am Ende nicht auf dem Schirm. Also es ist ja genau das, was ich meinte, das Thema Brand wo das damit reinspielt. Weil was wir sehr, sehr stark schon machen, ist, wir wissen ja, welche Patienten die Untersuchung gemacht haben und welche nicht. Das heißt, am Ende können wir PatientInnen daran erinnern, den Termin wahrzunehmen. Das machen wir halt sehr viel über die eigene App, dass wir quasi Reminder über die App verschicken an Patienten mit ihren spezifischen ihnen zustehenden Vorsorgeuntersuchungen. Das ist ja nicht nur jetzt der Checkup 35, der jetzt immer der Standard ist. Es gibt noch mehrere, die dann also quasi je nach Alter unterschiedliche Vorsorgen dann relevant sind. Es gibt ja auch das Hautkrebs-Screening beispielsweise, das man ja als Kassenpatientin alle 2 Jahre machen kann. Was auch beim Hausarzt geht tatsächlich. Also man muss dafür nicht zu einem Hautarzt, wo man wieder keinen Termin kriegt. Das kann man auch ganz einfach beim Hausarzt machen. Dann gibt es natürlich noch Vorsorgeuntersuchungen spezifisch für Darmkrebs beispielsweise. Mhm. Also da gibt es unterschiedliche Vorsorgeuntersuchungen, die man machen kann. Und worauf wir so ein bisschen natürlich hinaus wollen, ist, dass das noch mehr ins Bewusstsein kommt. Also auch, dass die Menschen verstehen, dass das eine relevante Untersuchung ist, die auch wirklich langfristig wichtig ist.
Spielt da vielleicht auch so ein mulmiges Bauchgefühl mit rein, dass man sich mit diesen Themen gar nicht unbedingt beschäftigen möchte, weil aktuell geht's mir ja gut. Ich habe jetzt keine akuten Schmerzen oder dergleichen. Und wenn ich da jetzt hingehe und der stellt was fest, das würde mich aus der Bahn werfen sozusagen, oder das würde dann würde es mir einfach nicht mehr so gut gehen, deswegen ignoriere ich dieses Thema Vorsorge, und wenn es dann soweit ist, dann kann ich ja zum Arzt gehen. Ist das so eine...
Der Gedanke, den ich unterschreiben würde, ist, es geht mir gut, warum soll ich das machen?
Ja.
Ich glaube, den Gedanken haben am Ende des Tages super viele, weil, klar, also was soll sein, ne? Ich mache Sport, ich kann jetzt mal von mir als Beispiel sprechen, ich mache super viel Sport, ich habe keinerlei Beschwerden, ich habe einen normalen Blutdruck, ich habe nichts mit dem Herzen, ich bin nicht übergewichtig, so, was soll mir fehlen, warum soll ich eine Vorsorge machen, was sollen die denn schon finden? So, macht ja keinen Sinn. Kostet mich nur 2 Stunden Zeit, weil Anfahrt und zurückfahren jeweils eine halbe Stunde. Dann sind es keine 2 Stunden, dann sind es 1 Stunde 15 oder 1 Stunde 20 mit dann in der Praxis vor Ort. So mit der Zeit kann ich ja was Besseres anfangen.
Mhm.
So, das ist, glaube ich, eher der Gedanke, den ganz viele haben. Aber was man halt vergisst, ist, es gibt natürlich Sachen, die können in einem wabern, so ein bisschen, die machen keine Beschwerden. Ein zu hoher Cholesterinwert macht dir keine Beschwerden.
Ja.
Der macht die Beschwerden, wenn du dann deinen ersten Herzinfarkt hast. Dann macht er Beschwerden, und dann geht's dir aber richtig scheiße. Bei mir war es tatsächlich auch so, ich wusste von dieser Vorsorgeuntersuchung nichts, bis ich zu AVI gegangen bin. Also ich wusste gar nicht, dass mir das zusteht.
Ich wusste es auch nicht. Ich wurde halt damals aktiv kontaktiert und dachte mir, ey, geil, mach ich.
Wo wir wieder beim Education sind, zu sagen, die Leute müssen wissen, dass sie das machen können.
Genau.
Weil das ganz viele nicht wissen. Und dann bin ich dahin und habe mir auch, was soll rauskommen. Und dann hat sich halt rausgestellt, ich habe einen zu hohen Cholesterinwert. Und jetzt gar nicht aufgrund von, weil ich was falsch gemacht habe, sondern es ist einfach erblich bedingt. So, was können wir jetzt machen? Wir können jetzt nichts machen. Dann steigt mein Herzinfarktrisiko mit jedem Jahr, mit dem ich nichts mache, steigt es an. Und dann irgendwann so ab 60, 65 Jahre habe ich dann so ein 60-70%iges Herzinfarktrisiko, wenn ich jetzt nichts mache. Und alternativ kann man, jetzt ist auch noch früh genug, zu sagen, okay, man kann es erstmal auch ohne Medikation versuchen. Man kann sagen, wir machen eine Ernährungsumstellung, versuchen das über die Ernährung hinzubekommen. Sport mache ich ja schon, das heißt, das war bei mir jetzt kein großer Hebel. Mhm. Und dann sagt man, dann machen wir in 6 Monaten, untersuchen wir dich nochmal und schauen, ob sich was getan hat. Und wenn nicht, dann sprechen wir über Medikamente. Also es ist auch nicht immer gleich, dass man dann sofort an einem Punkt ist, wo man sagt, jetzt muss ich jeden Tag Tabletten nehmen. Und das ist aber der Vorteil, wenn man es halt früh genug erkennt. Wenn es zu spät ist, dann wird es sehr, 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 sehr kritisch. Davor wollen wir halt natürlich auch die Patienten dann schützen, auf der einen Seite. Und um da auch vielleicht nochmal eine andere Perspektive mit reinzubekommen, ich glaube, das hat auch jeder mitbekommen in den Medien, diese Diskussion gerade über diesen Maßnahmenkatalog für die Krankenkassen, die ein Milliardenloch haben, etc. pp. Und auch für die Krankenkassen sind diese Vorsorgeuntersuchungen eigentlich super, super wichtig, weil diese Vorsorgeuntersuchungen langfristig gesehen kosten die nicht viel.
Mhm.
Aber ein Patient, der sie nicht wahrnimmt, das für die Krankenkasse natürlich erstmal klingt erstmal schön, der geht nie zum Arzt, der ist immer gesund, der kostet die Kasse nichts, der zahlt nur ein.
Mhm.
Klingt erstmal schön. Aber wenn bei dem nichts entdeckt wird und der kriegt mit 60 seinen Herzinfarkt, ab dann wird's halt richtig teuer.
Genau.
Und wenn das frühzeitig entdeckt wird, dann bleibt der halt ein kontinuierlich Patient, der seine normalen Gesundheitskosten hat und nicht, und die Gesundheitskosten explodieren halt im Alter, deswegen explodieren die jetzt auch gerade, weil halt die Bevölkerung wird immer älter. Mhm. Jeder kennt die Statistiken, es sind mehr Krebserkrankungen, mehr chronische Erkrankungen in der Bevölkerung. Das hängt einfach auch damit zusammen, nicht weil die Bevölkerung generell ungesünder ist, sondern weil wir älter werden und die Bevölkerung in Deutschland wird älter und viele Erkrankungen sind einfach Alterserkrankungen. Mhm. Ganz vorne Krebs. Krebs ist eine Sache, die eher im Alter auftritt. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn natürlich die Wahrscheinlichkeit, umso älter man wird, umso höher. Und deswegen haben wir halt so hohe Gesundheitskosten. Wenn wir halt schon früher anfangen, dann geht es nicht nur dem Patienten besser, sondern auch generell dem Gesundheitssystem. Ja.
Super spannend. Und betrifft uns eben alle. Deswegen sehe ich das auch so spannend. Lass uns noch mal kurz aufs Marketing sprechen.
Ja. Jetzt,
also dein Daily Business. Was sind die größten Hebel? Also wie holst du, also ich will mal das Thema Performance Marketing, glaube ich, ist uns klar, ist ein konkreter, akutes ja. Bedürfnis und dann musst du über Google oder diverse Kanäle präsent sein.
Richtig.
Was machst du noch alles? Wie sieht dein Marketing-Mix aus? Lass uns mal ein paar Kanäle durchspielen, die, ja. die für euch am relevantesten
sind. Also für uns aktuell am relevantesten, also hast du schon gesagt, ist also ganz klar Google für alles, was akute Themen sind, kurzfristige Arzttermine, Krankschreibungen, Überweisungen, Rezepte, das sind so wirklich diese klassischen kurzfristigen Google Akuttermine, die wir haben. Da läuft auch ganz viel über Google Maps und Google My Business natürlich. Dazu haben wir dann noch so ein, ja, es ist so ein bisschen hybrider schon, aber es geht auch mehr schon wieder auch in so eine leichte Branding-Richtung, ist dann das ganze Thema Social Ads bei Meta. Weil da haben wir halt das Problem, wir sind ja sehr reguliert, was Datenschutz angeht, was auch, also das klang jetzt irgendwie so despektierlich, aber das ist auch völlig richtig, weil Medizindaten sind mit die sensibelsten Daten, die es gibt. Aber wir unterliegen halt da sehr klaren, starken Regularien und was wir da halt gar nicht dürfen, da sind wir auch eingeschränkt von den Plattformen selbst tatsächlich, dass wir dürfen natürlich keine medizinischen Daten für jegliches Targeting nutzen. Mhm. Das heißt, wir wissen natürlich nicht, wenn wir jetzt eine Meta-Ad ausspielen, hat der gerade einen akuten Bedarf oder nicht?
Klar.
Wissen wir nicht. Das heißt, da ist es schon wieder sehr, sehr weit weg von ganz klassisch Performance, weil wir halt eben darüber nicht Akuttermine generieren. Das heißt, bei Meta fahren wir dann eher so einen hybriden Ansatz, wo wir auf der einen Seite hingehen und die Leute erstmal dafür aware machen, dass es AVI gibt, dass es Praxen in ihrer Nähe gibt, wo unsere Praxen sind, und dann hinten raus mit einer, ich sag mal, sehr breiten Palette einfach verschiedene akute Sachen ansprechen in den Ads, also Grippe, Bauchschmerzen etc. und das sehr, sehr breit streuen, um so ein bisschen, ganz simpel gesagt, wir schießen mit Kanonen auf Spatzen und wir hoffen, den Spatz zu treffen.
Genau.
Also weil wir es einfach müssen, weil wir halt nicht spezifisch targeten können und auch wenn wir Medizindaten nutzen, wissen wir trotzdem nicht, wer morgens aufwacht und am Ende des Tages
total
krank ist. Das ist so ein bisschen der Meta-Ansatz, den wir haben. Um jetzt mal erstmal im Digitalen noch zu bleiben, sind wir aktiv noch auf TikTok. Da fahren wir gerade auch einmal eine Paid Schiene, ganz klassisch. Dazu haben wir Content produziert, den wir jetzt einfach spielen. Und da ist es aber auch schon sehr, sehr edukativ, den wir machen. Also da testen wir auch verschiedene Sachen. Also einmal sehr, sehr humoristisch, weil es ist, glaube ich, auch so ein Thema in den Praxen. Wenn du jetzt mal so guckst, wie machen aktuell Arztpraxen Werbung? So, die klassische Arztpraxis. Also mein Beispiel ist immer, ich glaube, das kennt jeder, so, du stehst an der U-Bahn und dann hast du da so ein Plakat. Aber nicht diese großen, sondern diese in dieser 10 einzelkleinen Kleinplakate aufgeteilten Großplakate, wo dann irgendwo eine davon ist irgendwie so eine Hausarztpraxis, die dort ihre Werbung macht, und das ist halt alles immer sehr, wirkt alles immer sehr staubig und sehr medizinisch. Mhm. Und da versuchen wir so mit edukativ mit einer humoristischen Schiene zu fahren, haben aber auch Sachen, wo wir ganz klar so dieses Vorsorgethema mit hervorheben. Also auch, weil TikTok, es ist natürlich nicht nur super jung, also TikTok ist ja auch schon sehr, sehr divers, was das Alter angeht. Ja. Aber trotzdem ist natürlich auch da das Ziel, so die jüngeren Leute schon jetzt zu erziehen, zu Vorsorge wahrnehmen. Ich glaube, langfristig werden wir uns leichter tun, weil ja die junge Generation doch inzwischen sehr, sehr gesundheitsbewusst auch ist. Das heißt, da treffen wir, glaube ich, auch die richtigen Leute. Das ist, was wir auf der TikTok, auf der Page-Schiene machen. Auf der organischen Schiene ist es tatsächlich so, dass wir versuchen, sehr authentisch zu sein. Das heißt, wir haben eigentlich nur an unsere Praxen eine Nachricht geschrieben: Wer Bock hat auf TikTok, macht Videos, schickt uns sie und wir stellen sie live.
Das ist genial, und ich weiß, dass Jens hinter der Kamera jetzt schmunzeln wird, weil wir genau das ebenfalls etabliert haben bei uns seit ungefähr einem halben Jahr. Wir supporten headquarterseitig an unsere Standorte, in Teilen mit Skripten, mit Themen, die sie aufgreifen sollen. Und siehe da, mittlerweile 6 Monate später von 30 Standorten liefern uns 15 Standorte regelmäßig Content, Rohdateien, kurze Videos, die wir Headquarter intern entsprechend aufbereiten mit Untertiteln und so weiter. Und das erlaubt uns mittlerweile eine Taktung von 2 Reels oder 2 TikToks pro Tag. Mhm. Und wir beide wissen, mittlerweile entscheiden eben viel mehr die Algorithmen, was ausgespielt wird. Und du hast es gesagt, authentisch sein. Und wer kann Authentizität, ja, ich habe es geschafft, besser rüberbringen als die Leute, die tagtäglich mit dem bei uns Kunden, bei euch Patienten zu tun haben. Also richtig guter Ansatz, finde ich geil.
Also ist auch, also wir haben noch den riesen Vorteil tatsächlich, dass die, also die Videos werden hauptsächlich von unseren MFAs und Praxisassistenten gemacht. Also wir haben nur vereinzelte Ärztinnen, die in den Videos mitmachen. Das ist aber auch natürlich am Ende der Zeit geschuldet. Und der Riesenvorteil, den wir haben, die PraxismitarbeiterInnen, die sind halt genau diese Generation TikTok. Die wissen ganz genau, was ankommt. Das heißt, wir haben den Vorteil, wir kriegen manchmal komplett fertige Videos. Da müssen wir gar nichts machen, müssen wir einfach nur hochladen. Das versuchen wir jetzt auch auszubauen, weil wir eben auch glauben, umso mehr Content wir produzieren. Und am Ende sind das ja auch die Gesichter, die dann in der Praxis, gesehen werden und dann ankommen. Und das kommt ganz gut an und die haben auch Spaß. Also das merkt man so aus den Praxen, die das machen. Und da fließt auch wirklich, also es ist nicht mal so, wir haben auch im Vorfeld, haben wir ihnen Skripte geschickt und gesagt, es wären mögliche Ideen. Und das Erste, was tatsächlich bei uns zurückkam, waren: Müssen wir das machen oder können wir eigene Sachen machen? Und ich sag, macht, was ihr wollt.
Perfekt,
macht.
Genau.
Geile Ideen.
Seid authentisch. Ja. Verhaspelt euch, sprecht Dialekt, ist alles egal. Super, finde ich mega. Eine weitere Gemeinsamkeit. Im Zuge Social spielen Influencer bei euch eine Rolle?
Nein. Also das große Herausforderung, die wir bei unseren, also wir hatten eine Influencer-Kampagne, wir haben einmal eine einmalige Influencer-Kampagne gemacht. Die große Herausforderung, die wir halt festgestellt haben, ist, dass wir sind super lokal. So wie ihr am Ende auch. Also bei uns ein Einzugsgebiet von so einer Praxis ist super, super gering. Also wir reden von einem Umkreis von maximal 3 Kilometern.
Ach krass, da sind wir dann doch Faktor 10 unterwegs. Also vor allem in ländlicheren Standorten, da kann es in Teilen auch bis zu 50 Kilometer gehen.
Ja, also ich meine, Unterschied ist, wir betreiben ja nur in Großstädten. Genau. Das heißt, da hast du tatsächlich, es ist ja auch in Städten immer ein sehr arges Kiezdenken und du gehst halt so Kiez, Stadtteil, in deinem Stadtteil in den zum Arzt. Du würdest jetzt nicht ich nehme mal da ganz gerne das Beispiel Trudering, was ja eigentlich München ist. Du würdest nicht als Münchner wenn du in der Innenstadt wohnst, würdest du nicht nach Trudering das zum Arzt fahren, würdest du nicht machen. Das heißt, du bleibst eigentlich immer in deiner Bubble. Das heißt, wir sind da super lokal und wir können es halt über Influencer 0,0 steuern, wo die sind und wie sie die Patienten. Natürlich kann man hingehen und überlegen, was ist, welche Influencer sind lokal sehr, sehr stark und angesehen. Aber die da ist dann halt, musst du sehr, sehr stark Abstriche in der Reichweite machen. Und was ich halt bei Influencern brauche, ist am Ende wirklich die Reichweite und die Interaktion, und die war in dem Fall nicht gegeben bei unserer Kampagne, weil auf der einen Seite Thema zu weit weg, auch muss man auch sagen, zu weit weg von der Lebensrealität der vieler InfluencerInnen tatsächlich. Also es ist auch da, sind wir noch nicht an dem Education-Punkt, dass die das auch wirklich, wo wir beim Thema authentisch sind, authentisch transportieren können, sondern da merkst du schon, dass das jetzt so ein Thema ist, das haben die halt aufgegriffen. Das ist nicht so im Daily, weil es ist ja auch nicht, du gehst ja nicht wöchentlich zum Hausarzt, machst du nicht.
Nee,
voll. Und deswegen, das ist bei uns aktuell kein Thema mehr. Ich glaube, es wird wieder ein Thema werden, wenn wir noch breiter aufgestellt sind. Mhm. Also wenn wir noch in mehr deutschen Städten aktiv sind, wenn wir noch mehr Praxen haben, dass wir sagen, so ein paar Streuverluste sind dann auch okay. Du findest uns aber zumindest in allen wichtigen, großen deutschen Städten. Dann können wir darüber wieder sprechen, aber aktuell, wir sind nicht in Frankfurt.
Vielleicht brauchst du es bis dahin auch gar nicht mehr, weil ihr beziehungsweise eure Ärzte eure eigenen Influencer habt. War bei uns nichts anderes, halt damals auf YouTube, als Markus eben damals gestartet ist, sind wir auch Influencer, wenn man so möchte, mit dem Fitbikes-Kanal.
Ja.
Sehr spannend, Flo, sehr spannend. Füchse Berlin, da sind wir jetzt eigentlich bei, Local Branding, kannst du sagen. Also auch wieder selbiges Thema, weil die meisten assoziieren das Thema Branding immer mit fetten Kampagnen und du bist out of home und digital out of home und TV und hast du nicht gesehen. Wie sieht Local Branding bei euch aus?
Genau so, wie du es eigentlich gerade beschrieben hast. Also ich glaube, die Entscheidung, um jetzt mal auf spezifisch die Füchse auch zu sprechen, ist dahingehend gefallen, weil die Füchse super, super lokal sind. Also du hast kaum andere Mannschaften. Also das ist auch, glaube ich, ein handballspezifisches Thema, dass wirklich mit den Füchsen erreichst du hauptsächlich BerlinerInnen. Mhm. Das ist tatsächlich, das ist so, das ist jetzt nicht, wenn wir über den Fußball sprechen würden, ne, da müssen wir darüber reden, dass auch wenn du in die zweite Liga gehst, du bist nicht lokal. Ja. Auch nicht mit vermeintlich kleineren, lokaleren Vereinen. Du bist schon sehr, sehr schnell dann zumindest deutschlandweit oder halt mit den größeren Vereinen dann global. Ich will jetzt die Füchse gar nicht kleiner machen, als sie sind. Sind einer von den Top-Handballvereinen in Deutschland. Es ist nicht umsonst, dass da der dreimalige Welthandballer spielt. Aber nichtsdestotrotz haben sie eine sehr, sehr starke lokale Verwurzelung. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden. Und die Entscheidung ist ja auch auf gar keinen Fall bereut, weil es eine super, super, super gute Partnerschaft mit den Füchsen auch ist. Und als ich dann das erste Mal wirklich vor Ort war, ich war noch nie bei einem Handballspiel, es ist was komplett anderes, als in einem Fußballstadion zu sein. Oder auch wenn man jetzt über andere Sportarten spricht, die vielleicht nicht ganz so groß sind, beispielsweise Eishockey, dass man so an einem Punkt ist, dass es ist alles offen. Also wirklich, du rein theoretisch, jeder könnte aufs Feld, in der Theorie, also ist natürlich nicht erlaubt, aber trotzdem in der Theorie bist du halt so nah dran, dass du, es ist halt eine Sporthalle. Ne? Du hast den Weg runter, du hast keine Bande, es ist nichts abgesperrt, du kannst rein theoretisch da reinlaufen und auch nach jedem
Spiel. Oder auch reinschreien, wie im Tennis jetzt. Ich glaube, ja, bei BMW Open, da war es jetzt auch. schon wieder so gute Memes. Das
ist aber es funktioniert nicht, weil es sau laut ist in der Halle.
Ja, stimmt.
Also die Stimmung ist Wahnsinn. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Aber trotzdem danach hast du wirklich eine Traube an Kids, die nach dem Spiel unten am Spielfeldrand stehen. Und das ist noch an einem Punkt, wo sich die Spieler wirklich am Ende, ich glaube, halbe, dreiviertel Stunde nach dem Spiel stehen die da unten und geben Autogramme und machen Fotos mit den Kids. Und das ist halt was, was du in einer lokalen Verbindung halt in kaum einer anderen Sportart, die ich jetzt kenne, siehst. Ja, und dann hast du natürlich eine super lokale Bekanntheit. Natürlich profitieren wir von so ein paar zusätzlichen Effekten, dass wir natürlich auf dem Trikot sind. Das heißt, wir haben dadurch auch natürlich TV-Zeit. Wir haben ja auch einen Bodenkleber auf dem Hallenboden mit unserem Logo. Wir haben Bande. Das heißt, wir profitieren auch von ein paar Skaleneffekten. Und da haben wir auch Zahlen bekommen, auch super interessant. Wir haben ja jetzt erstmal einen total unintuitiven Logoplatz. Und zwar an der rechten und linken Seite am Trikot. Aber es ist vom reinen ROI-Media-Wert der wertvollste Platz, haben sie festgestellt. Den gab es vorher nicht, den haben sie für uns geschaffen, diesen Platz, den gab es vorher nicht. Weil du siehst, stell dir mal die Wurfbewegung vor. Bei jedem Wurf bist du seitlich und du wirst von schräg unten fotografiert.
Korrekt.
Das heißt, in jeder Zeitung, wo ein Spiel abgedruckt wird, hast du ein AVI-Logo.
Geil.
Und ist halt geil.
Das ist echt cool.
Das ist schon echt gut. Und das ist, glaube ich, das, was wir am Ende auch brauchen, weil so reines Branding alleine ist es nicht. Es ist auch Vertrauen, dass wir natürlich, Arzt geht nur über Vertrauen. Ja. Ich glaube, das ist da der Punkt, wo wir einfach mit den Füchsen einen super, super wertvollen Partner haben, der auch unsere Werte mit vertritt. Der Vertrauen schafft und wir zusätzlich halt diesen Brand-Effekt haben. Zusätzlich haben wir natürlich auch dann Aktivierungen vor Ort, die wir nutzen können. So Presenter of the Game beispielsweise, wo wir halt dann exklusiv sind, wo wir dann auch in der Halbzeit Interviews, also auf der Fläche gegeben haben für die Halle etc. Gewinnspiele in der Halle veranstaltet haben. Das schon eine wertvolle Partnerschaft. Und das ist es, was wir jetzt gerade auch schauen, was da in anderen Städten Sinn Klar. machen kann. Welche Vereine potenziell in Frage kommen vielleicht oder auch welche anderen Sportarten da noch interessant sein können, um in diese Richtung mehr zu gehen. Weil das ist so einer der Bausteine, an die wir auch langfristig tatsächlich glauben.
Ja.
Neben dem klassischen Branding, das wir natürlich auch machen, das ist schon angesprochen, Out of Home machen wir jetzt seit, lass mich kurz überlegen, drei Quartalen kontinuierlich, also jedes Quartal immer einen Flight mit Out of Home in den Städten, einfach um natürlich auch da diese lokale Präsenz und Sichtbarkeit zu haben. Also ja. Das ist auch so, Planung ist immer sehr, sehr praxisspezifisch, die wir da machen, also dass wir um die Praxen herum diese Sichtbarkeit haben. Und genau, da testen wir jetzt auch gerade so ein bisschen die Messages, die wir senden, die Aufmerksamkeit für unsere Praxen zu generieren, weil ich bin auch so, das ist so ein bisschen auch das Spannungsumfeld, in dem ich mich im Branding halt bewege. Ich kann jetzt natürlich sagen, okay, das ist unser Ziel, Demokratisierung, sehr präventiv arbeiten. Aber da sind wir halt sehr, sehr schnell bei einer großen Kampagne, die eine rein edukative Kampagne ist.
Mhm.
Und das ist was wir aber momentan so schlicht und einfach auch nicht leisten können. Aber dafür haben wir auch die Größe nicht, dass wir jetzt sagen, wir machen eine Aufklärungskampagne.
Ja.
Auch wenn wir natürlich sehen, dass das...
Es wird noch kommen.
Gehe ich auch davon aus. Aber das ist generell auch unsere Aufgabe. Aber da sind wir größentechnisch noch nicht. Das heißt, für uns ist gerade so der Mix super wichtig, dass wir in die Köpfe der Leute kommen, dass sie verstehen, AVI gibt's, das macht AVI.
Ja.
Und dann kann so eine Journey halt auch mal 6 Monate sein, weil in 6 Monaten ist dann die oder der krank und dann braucht sie einen Termin. Und dann müssen wir halt im Kopf sein und dann müssen sie wissen, okay, da kriege ich Termine, die nehmen Neupatienten, okay, dann genau. Buche ich mir jetzt da meinen Termin und so kriegen wir sie dann bei uns rein und dann haben wir natürlich hinten raus den ganzen Lifecycle und die CRM-Mechanismen, die dann die Leute dann in unserem Kosmos an die ganzen Vorsorgen, an die präventive Medizin etc. Ja. immer wieder erinnern und da auch hingehend erziehen.
Ja, vielen Dank für den Überblick. Wir könnten jetzt theoretisch in jeden einzelnen Kanal nochmal eintauchen, nur das würde jetzt etwas den Rahmen überspannen. Flo, mir ist eben noch eingefallen, wir sind eigentlich beide im Saisongeschäft tätig, oder? Also wenn ich so an die, wenn es dann Richtung Herbst, Winter zugeht und die Grippesymptome häufen sich, ist es tatsächlich so? Also ich sag mal, im Präventivbereich jetzt mit Sicherheit nicht. Da werdet ihr wahrscheinlich auch im Sommer Gas geben und aufklären. Aber wenn es jetzt akute Themen, typische Grippesymptome, dann sprechen wir ja wirklich von einem Saisongeschäft, oder?
Ja, kann man definitiv so sagen. Also das sieht man auch an der Anzahl der gebuchten Termine je Besuchsgrund, sage ich jetzt mal. Genau. Also sieht man natürlich.
Was steht da auf Platz 1?
Akut. Ganz klar, Akuttermin.
Aber Grippe oder?
Nee, bei uns, also wir differenzieren bei Akutterminen nicht zwischen, ist der akute Termin jetzt Grippe oder Bauchschmerzen oder ähnliches, sondern das ist ein Akuttermin, wo ich akut kurzfristig eine Ärztin oder einen Arzt sehen muss, da unterscheiden wir nicht in der Auswertung. Also natürlich können wir das intern auswerten, aber für die generelle Übersicht ist so der Akuttermin dann vor allem auch dann in den Grippezeiten natürlich das, was am stärksten ist und was dann natürlich auch ein super super starker Neupatientinnen Treiber ist, ganz klar der Akuttermin. Und das Learning ist aber auch, dass natürlich Leute, die halt einmal bei uns waren, und das bekommen wir auf der einen Seite von vielen Patienten rückgespiegelt, aber auch so im privaten Umfeld, dass viele sagen, die so einmal bei uns waren, dass sich da dann schon wieder, wenn wir bei dem Loyalitätsthema sind, eine Loyalität dann einstellt, weil es halt auch, es ist am Ende auch convenient, ne? Ja. Muss man sagen, total. Du hast die App. Also generell, du hast einen convenient Einstieg, was es erstmal einfacher macht. Ich meine, wir kennen viele das Thema, vor allem auch in der jüngeren Generation. Es will halt niemand mehr telefonieren.
Ja.
Ja. Vor allem um Termine auszumachen.
Ist ein Generationenthema, würde ich behaupten, weil wir sehen bei uns in einer gewissen Altersstruktur wird schon noch ans Handy rangegangen. Wir merken das, weil bei uns nach der Terminbuchung wirst du innerhalb von 48 Stunden tatsächlich telefonisch von einem Menschen kontaktiert und wir gehen, bevor der Termin stattfindet, schon mal rudimentär durch, willst du dein Bike ins Leasing nehmen, welcher Einsatzzweck, Budgetrahmen, bla bla bla. Also vor allem in den älteren Zielgruppen wird das sehr, sehr dankend aufgenommen und fördert Vertrauen letztendlich auch, weil, hey, da ist ein Mensch und der beschäftigt sich mit meinen Bedürfnissen und wie ich zukünftig wie und auf welchem Fahrrad sitze.
Ja, also würde ich auch unterschreiben. Ich glaube, aber auch die erste Terminbuchung ist ja trotzdem digital. Und das ist das, was ich worauf hinaus wollte. Also ich sage jetzt nicht, dass es eine Generation gibt, die so gar nicht mehr ans Telefon geht, aber ich glaube, so dieses Terminbuchen über Telefon, das wollen halt viele auch nicht mehr. Ich möchte da recht schnell, ich möchte meine Termine sehen, möchte mit zwei Klicks am Ende den Termin buchen und auch fertig sein.
Genau.
Nicht mit jemand sprechen. Also das ist bei uns dann so super, super convenient. Dazu brauchst du dann tatsächlich auch nicht mal die App, sondern das funktioniert ganz einfach über die Homepage, brauchst eine E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Und dann, wenn du einmal bei uns warst, ist es natürlich, dann solltest du dir die App holen, um dann quasi dort deine Folgetermine, Befunde etc. dann zentral an einer Stelle zu haben. Und alles Weitere von da aus ist dann natürlich auch super convenient. Wenn du beispielsweise erinnert wirst von uns an eine Vorsorge, dann sind es, du kriegst die Nachricht in der App und dann sind es drei Klicks und hast einen Termin.
Mhm. Ja, super, super spannend. Ich habe 10 Fragen im Kopf, Flo, nur wir müssen ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen. Eine Frage brennt mir echt noch unter den Nägeln. ich sag mal, das Thema AI muss ich nochmal ansprechen. Du hast vorhin schon ein Beispiel genannt, wie das bei euch in den Praxen mittlerweile abläuft und wie entlastend das Thema AI sein kann. Gleichzeitig aber, wenn ich jetzt vor allem Richtung den Large Language Models gehe, GPT, Claude, Gemini, wie sie alle heißen, dann haben wir ja gefühlt ganz, ganz viele private Ärzte zu Hause sitzen, die KI nutzen, um Diagnosen vielleicht sogar festzustellen. Kann mich gut erinnern, meine Frau nimmt das Handy in die Hand, weil so ein Mann irgendwie einen Ausschlag hat, macht ein Foto, schickt's rein und die KI spuckt was aus. Ja. Besonders erschreckend in diesem Kontext, wie ich gestern lernen durfte, ist, wie diese Empfehlungen der KI im Vergleich zu persönlichen Empfehlungen oder auch beispielsweise Google-Bewertungen oder Google-Rankings gewertet wird. Und die liegen tatsächlich sehr, sehr weit oben, ja. diese Ergebnisse, die dort ausgespuckt werden. Wie blickst du auf diese Geschichte?
Also ich meine, es ist ja inzwischen Standard, dass wenn du was hast, dann ist das Erste, was du machst, ist erstmal so. Früher war es Symptome googeln. Es hat recht lange gedauert, weil dann musstest du genau die Seite finden, die genau deine Symptome auflistest, um dann irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen. Jetzt tippst du dein Symptom ein oder, wie du gesagt hast, lädst ein Foto hoch und dann kriegst du eine vermeintlich sehr, sehr genaue Diagnose. Das Problem hinten raus ist aber, was machst du damit? Ja. Also Wie gehst du weiter vor? Es hilft dir ja erstmal nichts zu wissen. Ich habe da ein potenzielles, jetzt mal um, was halt recht einfach zu identifizieren ist, gibt es ja auch inzwischen schon KI-unterstützt, das Hautkrebs-Screening, dass du quasi die Haut scannst mit einem KI-Scanner, der dir einfach sagt, welche Hautveränderungen man sich genauer angucken sollten und was potenziell Hautkrebs ist. Mhm. Aber was ist denn das Ergebnis? Du musst ja trotzdem was damit machen. Und das heißt, KI kann Medizin am Ende des Tages nicht ersetzen, weil irgendjemand muss das ja dann auch ausführen. Irgendjemand muss dich guiden, wo musst du hin mit den Symptomen und den Beschwerden, auch wenn du am Ende zu wissen, du hast eine Grippe. Das ist mal ein ganz simples Beispiel. Hilft dir ja erstmal nicht, wenn du nicht weißt, wie du sie wieder los wirst. Ja. Das ist natürlich jetzt so bei einfachen Erkrankungen, also ich habe eine Erkältung, ja okay, warte 3 Tage, dann ist es wieder vorbei. Das ist super einfach. Aber bei komplexeren Erkrankungen, da wird es schwieriger und noch schwieriger wird es dann beim Thema Vorsorge. Eine KI wird dir erstmal, Stand heute zumindest, nicht gegenüber sitzen und dir Blut abnehmen. Die KI wird vielleicht deine Ergebnisse auswerten. Mhm. Aber die KI wird dir nicht Blut abnehmen. Die KI wird dir nicht das Melanom entfernen, solltest du eins haben. Das heißt, da kommst du am Ende um die Medizin nicht herum. Und es geht natürlich auch sehr, sehr viel um Vertrauen. Und der erste Step, sich mit seinem Problem zu beschäftigen, ist immer KI, glaube ich. Also bei fast jedem am Ende des Tages. Aber, und da sind wir bei der, was ich gerade gesagt habe, Frage des Vertrauens. Vertraust du dem Ergebnis so sehr, dass du dich komplett darauf verlassen würdest? Oder ist es nicht, okay, damit gehe ich jetzt zum Arzt und lass das nochmal wirklich fundiert checken von jemand, der das seit Jahren macht, der das gelernt hat, der mir dann auch hilft, das Problem am Ende in den Griff zu bekommen. Das heißt, das KI wird in dem Sinne, so wie wir uns, also so wie sich das viele vorstellen, mit ich google meine Symptome, da wird KI Medizin nicht ersetzen können. Dafür ist es am Ende dann auch zu komplex. KI wird mehr auch in der Medizin, wird auch Ärztinnen viel, viel mehr unterstützen. Aber du wirst am Ende trotzdem immer den Menschen brauchen, weil Arzt ist ja auch sehr, sehr viel, oder Medizin generell ist sehr, sehr viel Ethik. Und ich glaube nicht, dass wir ethische Fragen in die Hände von KI legen sollten.
Das ist das Wort des Tages und damit möchte ich gerne schließen, Flo. Wir haben ganz viel über Vertrauen gesprochen. Ich vertraue auf dich und auf Avi, dass in Sachen Hausarztpraxen wirklich diese Modernisierung nach vorne geht. Ihr habt einen grandiosen Ansatz. Ich bin wirklich allein durch dieses Gespräch jetzt schon ein kleiner Fan geworden. Ich durfte super viel lernen. Ich hoffe, dir hat's auch Spaß gemacht.
Absolut, absolut. Ich hoffe, ihr habt mich gut geschlagen. Das ist mein erster Podcast.
Perfekt. Müsst ihr da draußen, dürft das gerne mal feedbacken an uns. Damit möchte ich schließen. Vielen Dank, Flo. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören oder Zugucken. Wir sehen uns bald wieder, wenn's heißt Mission Local Hero von Fitbikes. Ich bin der Mike und ich bin raus. Macht's gut. Ciao, ciao.